Mein Name ist Alexander Russ und ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Evergreen Media. Wenn du SEO größer denken willst und User von der ersten Impression an begeistern willst, dann bleib lieber dran.
OMT.
Er ist untrennbar von UX, er ist untrennbar von Product, er ist untrennbar von Brand, er ist untrennbar von IT und so weiter. Und ich glaube, das sollte moderne SEO sein, wo man sich hier im Mittelpunkt oder zumindest als Teil von diesen ganzen Bereichen sieht und Grundlagenwissen in diesen Bereichen hat.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Alexander, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Alexander, rein aus Eigeninteresse. Es gab in den letzten Jahren einige spannende Google-Leaks und wir haben auch bei der Campix, wo du ja auch warst, sehr viel darüber diskutiert. Bist du sauer auf Google, dass sie über Nutzersignale und andere Aspekte nicht ganz die Wahrheit gesagt haben?
Nein, ich hätte es genauso gemacht. Einfach aus dem Grund, dass das würde Tür und Tor aufmachen für eine Welt der Manipulation, für die SEOs meiner Meinung nach prädestiniert sind. Und ich glaube, die Spokespersons selber kann man sowieso überhaupt keine Schuld geben, weil die werden irgendwelche Vorgaben haben. Und wenn man so einen Algorithmus hat, den man irgendwie schützen muss und wo es dann darum geht, dass der Outcome was ist, was andere vielleicht für andere nicht von Interesse ist, ist es, glaube ich, voll wichtig, das Ganze ein bisschen zu schützen. Und meiner Meinung nach ist sowieso für SEOs das Interessanteste die Google-Dokumentation und die Quality-Rater-Guidelines, weil es zeigt einfach, wo Google mit dem Algorithmus hin will und ist meiner Meinung nach, worauf wir optimieren sollten. Und hätte man sich daran gehalten, dann ist es egal, ob Google sagt, Nutzersignale oder Site Authority gibt es nicht, weil in der Google-Dokumentation steht ja letzten Endes drin, dass es die schon gibt. Wäre meine Antwort.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wundere mich so ein bisschen, dass darüber jetzt so viel diskutiert wird. A, war für mich eh klar, dass das eine Nebelkerze ist. Es ist einfach zu offensichtlich, dass eine Click-Through-Rate und so weiter einen Einfluss hatte. Da hätte Google noch 10 Jahre weiter erzählen können, das hat keinen Einfluss. Mich wundert es aber mehr, dass teilweise auch sehr bekannte SEOs, die auch einen gewissen Ruf in der Branche haben, trotzdem vehement da auf Googles Seite waren, nein, das kann keinen Einfluss haben und auch irgendwelche Tests gemacht haben und so weiter. Ich werde jetzt keine Namen nennen. Ich mag sie auch alle sehr, deswegen will ich da auch niemanden in die Ecke drängen. Aber für mich, mit den kleinen Tests, die ich gemacht habe, war es eigentlich offensichtlich, dass das einen Effekt hat. Und deswegen wundere ich mich gerade, dass dieses Leak so, also gerade das letzte jetzt, was da auch so heiß diskutiert war. Oder stand ich da komplett falsch?
Ich glaube, dass unsere Branche einfach sehr, sehr nerdig ist und ich glaube, alles sehr auf harte Zahlen beziehen will und garantierte Ergebnisse. Und es gibt natürlich sehr viele Argumente dafür, wieso Nutzersignale kein Faktor sind. Und es hat natürlich auch einen Vorteil für unsere Branche, wenn Nutzersignale kein Faktor sind. Weil wenn Nutzersignale kein Faktor sind, dann können wir SEO kleiner, gekapselter betrachten versus wenn Nutzersignale ein Thema sind, dann wird SEO sehr viel größer und strategischer und heißt auch, dass die Leute, die vielleicht in der SEO-Branche sind, sich massivst ändern müssen. Ist jetzt meine Meinung dazu.
Wo wir gerade dabei sind, ich nenne es mal altbackener SEO und moderner SEO. Was ist für dich das Ziel von einem, Ich nenne es jetzt mal in meinen Worten, modernem SEO? Was muss der können? Oder wie muss er sich ändern? Weil du es eben gesagt hast, du hast wir müssen uns ändern.
Also Schritt 1 im Ändern wäre, der Begriff Suchmaschinenoptimierung ist falsch beziehungsweise sehr, sehr eng definiert, wenn man betrachtet, also so wird es bei euch genauso sein, wenn man SEO für Kunden macht, ist es ja in der Regel, wir bauen etwas Neues und wir optimieren selten etwas Bestehendes. Und ein moderner SEO muss halt viel größer denken als dieser Begriff Suchmaschinenoptimierung, weil letzten Endes, wenn Nutzersignale ein Faktor sind, was wir jetzt wissen oder was wir letzten Endes seit wahrscheinlich 2015 und noch früher gewusst haben, dann geht es ja plötzlich darum, dass User zufrieden sein müssen, damit ich gut ranke. Das heißt, ich kann mich nicht nur mit SEO beschäftigen, sondern entweder muss ich mit einer anderen Abteilung oder einer anderen Agentur zusammenarbeiten, um dieses Konzept Zufriedenheit zu lösen. Dann muss ich darauf achten, dass User ihr Ziel auf der Webseite erreichen können. Das heißt, entweder weiß ich Bescheid über Conversion-Optimierung oder brauche eine Abteilung oder eine Agentur. Und was im SEO riesig ist und bei jedem großen SEO-Projekt, bei einem Konzern das größte Thema ist, ist Verteidigbarkeit im unternehmerischen Sinn. Also welche SEO-Investitionen stellen oder haben zumindest in irgendeinem Aspekt den Faktor Verteidigbarkeit mit drin versus Technologien, neue Technologien, offensichtlichste generative KI, aber auch gegen den Wettbewerb. Wo ist es nicht? Jeder setzt immer ein Schäufelchen drauf und das ist so ein endloses Gegeneinander optimieren, sondern wo gibt's zum Beispiel Blue Oceans, wo man reingehen kann, wo man ranken kann, was auch nicht sofort die Konkurrenz so nachbauen wird oder kann. Und ich glaube, das muss ein moderner SEO muss, ja, unternehmerisch ist einfach letzten Endes ist der richtige Begriff, weil letzten Endes, wenn es darum geht, Sachen in Unternehmen voranzutreiben hinsichtlich SEO, wo wir SEOs bekanntlich sehr schlecht darin sind, dann musst du immer, wenn du das unternehmerisch argumentieren kannst, dann ist es sehr einfach. Und wenn du es nicht unternehmerisch argumentieren kannst, mit den falschen Metrics wie Traffic oder Sichtbarkeitsindizes, ein Geschäftsführer, ein Vorstand interessieren solche Metrics nicht. Die interessieren sich für so Metriken wie alles hinsichtlich Brand, alles hinsichtlich monetäre Werte. Das kann natürlich auch Userzahlen sein, die man akquiriert, aber in die Richtung muss es gehen. Und ich glaube, das ist das, wie SEOs, moderne SEO aussehen muss, wo man wirklich sagt, ich bin jetzt nicht der kleinteilige SEO, der jetzt einen Text optimiert, sondern ich habe mir die Marke des Unternehmens, Geschäftsmodell und das Wettbewerbsumfeld angesehen, verstehe, wie das Ganze funktioniert, überlege mir eine Strategie und einen Plan und dann heißt es bauen statt optimieren, weil in den seltensten Fällen, wenn wir jetzt SEO so definieren, dass es darum geht, möglichst viel unternehmensrelevante Nachfrage mit einem passenden Angebot zu matchen und Nutzerzentrierung im Mittelpunkt steht, dann ist es ja in der Regel fast bei jedem Unternehmen, wo du startest, bauen statt optimieren. Du baust neue Dinge oder löscht alte Dinge und baust sie neu. Und selten ist es so, ich habe vorhandene Seiten und optimiere die auf SEO, auch wenn das Wort SEO das impliziert. Und es ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt der Fehler von SEOs, dass die vielleicht da jetzt nicht so mitziehen, weil der Begriff SEO, Suchmaschinenoptimierung, sehr einschränkend ist, obwohl er ja mit so vielen anderen Teilbereichen, er ist untrennbar von UX, er ist untrennbar von Product, er ist untrennbar von Brand, er ist untrennbar von IT und so weiter. Und ich glaube, das sollte moderne SEO sein, wo man sich hier im Mittelpunkt oder zumindest als Teil von diesen ganzen Bereichen sieht und offen und Grundlagenwissen in diesen Bereichen hat. Das war jetzt sehr ausschweifend, aber ist, glaube ich, ein wichtiges Thema.
Ja, ich glaube, dass einfach ein SEO mehr ans Online-Marketing insgesamt rutschen muss. Also weniger nur technisch denken, sondern auch, welche Effekte haben auch vielleicht andere Maßnahmen und so weiter auf die Webseite. Aber welche, oder ich habe so viele Fragen, ja, die wir besprechen können. Welche Nutzersignale sind deiner Meinung denn gerade besonders wichtig? Und auf welche Metriken sollte man optimieren?
Also Metriken können einem helfen, aber nur mit dem richtigen Mindset, weil sonst wird es wieder, wenn man vor allem, also ich war früher ein ganz extremer Blackhead, das heißt, ich darf aus meiner Sicht über diese Themen schimpfen, weil ich habe das genauso gemacht, aber ich glaube, das Wichtigste ist bei Metriken ist immer das Mindset, mit denen wir diese Metriken verbinden, das heißt, ein Mindset könnte sein, wir helfen dem User schnell und reibungslos sein Ziel zu erreichen. Es kann sein, wir wollen uns bei diesem Kontaktpunkt als hilfreichste Marke positionieren und danach, nach diesen Mindsets, können wir Metriken betrachten, wie zum Beispiel, sagen wir, Klickrate ist definitiv eine sehr, also Klickrate in den Suchergebnissen ist eine sehr wirksame Metrik. Wenn ich hier eine Überperformance für meine Position schaffe, wird das signifikante Auswirkungen auf meine Rankings haben. Aber man sieht auch anhand von YouTube, wie differenziert Google CTR betrachtet. Also wenn man YouTube macht, gibt es ja seit kurzem das Feature mit AB-Testing von Thumbnails, dann bei diesem Test geht es Ihnen nicht darum, welcher Thumbnail erzeugt die höchste Klickrate, also nicht primär, sondern primär messen Sie einen Thumbnail daran an der Kombination aus Klickrate und Wiedergabezeit. Und ich glaube, das ist ein voll interessanter Gedanke, das so zu sehen. Ich würde dann zwar sagen, das heißt nicht, wir wollen jetzt nur auf Verweildauer optimieren, weil Verweildauer ja sehr situationsabhängig ist, wie gut Verweildauer wirklich hinsichtlich Aussagekraft ist. Aber ich glaube, das Wichtigste soll sein, dass du Shortclicks vermeidest, also eine gute CTR, Shortclicks vermeiden und je nach Content-Art wirst du unterschiedliche Metriken definieren. Bei manchen Sachen, wo sich Leute drin verlieren, ist es natürlich interessant zu betrachten, wie lang ist die Verweildauer, wie viele Pages schauen sich in dieser Session an. Bei anderen Sachen kann es aber sein, wenn der User auf die Seite geht und dann nicht wieder zurück in die Ergebnisse springt, dann war er zufrieden, weil die Frage war beantwortet, die Journey, das Ziel war erreicht und so weiter. Das heißt, da war nämlich eine lustige Frage bei der Campix. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Nach dem Vortrag, dem grandiosen Vortrag von Hans Kronenberg, gab es die Frage, sollte Chefkoch oder wäre es eine gute Idee, die Webseite komplexer und mühsamer zu gestalten, um die Verweildauer zu erhöhen? Und das zeigt für mich wieder sehr gut das Metriken-Mindset in der SEO-Community. Wir optimieren nicht darauf, der User ist zufrieden und kauft, sondern wir optimieren darauf, damit wir gut ranken, sollte die Verweildauer hoch sein. Das heißt, wir sollten die Komplexität von was auch immer erhöhen. Und am Ende geht es ja darum, sich als hilfreichste Marke zu positionieren, um zum Abschluss zu kommen. Und egal, wie du jetzt Metriken betrachtest, die Erhöhung der Reibung darf nicht der Weg dorthin sein, weil es einfach langfristig nicht der Weg sein wird. Ich habe jetzt ein bisschen aus dieser Frage rausgeredet, weil ich diesen Metriken nicht so gern mag. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel den letzten, den Google API Warehouse Leak, betrachten, dann sieht man eh sehr gut die Metrics, die sie sich anschauen mit Shortclicks und so weiter. Ich glaube, das ist, auf was man optimieren muss. Manche Sachen sind schwer zu messen.
Erklärst du mal für unsere User ganz kurz, was ein Shortclick ist?
Okay, sorry, das hätte ich tatsächlich erklären müssen. Shortclick heißt letzten Endes, der User klickt in den Suchergebnissen auf unseren Snippet, landet auf unserer Seite, findet dort nicht, was er braucht, kehrt zurück in die SERPs, klickt dann entweder ein anderes Ergebnis, man kennt das auch unter Pogo-Sticking, oder er verfeinert seine Suchanfrage leicht. Das ist ein weniger schlimmes Signal, weil es dann trotzdem heißt, dass er seine Intention verfeinert, aber beides ist nicht gut. Und das heißt, was ist das Signal an Google? Okay, für diese Suchanfrage war diese Seite nicht die richtige Antwort. Und das sollten wir vermeiden.
Das schlimmste Signal ist eigentlich der Back-Button im Browser.
Natürlich. Genau. Und das kann Google ja unglaublich gut messen. Also mit ihren ganzen Chrome-Daten, wo wir ja auch wissen, im letzten Leak, dass sie Chrome-Daten mit einbeziehen. Sie sehen also viel mehr, als wir dachten, dass sie sehen. Und es gibt ein Video von mir in 2019, wo das meine Theorie war und da habe ich einen extremen Pushback dazu gekriegt. Jetzt sehen wir, hey, Chrome, wie es einfließt, wissen wir nicht, aber sie schauen sich's auf jeden Fall an, auch im SEO-Kontext. Ich finde es unglaublich spannend und unglaublich schlau. Würde ich auch machen. Also wenn ich die Kapazitäten hätte, so zu machen, dann würde ich auch Android verwenden und ich würde alles verwenden, um zu prüfen, ob User zufrieden sind.
Ich meine, für uns ist es am Ende natürlich auch schwierig zu hinterfragen, welcher User ist wo zufrieden. Also ja, du sagst Metriken wie Verweildauer, nur darauf zu schauen, ist ja zu schmal gedacht, weil manchmal ist auch die Länge nicht das Wichtige, sondern aber wie kontrolliere ich das denn? Ne? Also wir können es ja auch gar nicht kontrollieren, wer klickt denn auf den Backbutton, wer verfeinert denn seine Suchanfrage? Wir können natürlich sehen, ob er sich noch andere Seiten bei uns anschaut, ob er vielleicht auch bei uns auf interne Links klickt und eine Weiterführung seiner Informationen, die er jetzt bei uns bekommen hat, vielleicht auch vertiefen möchte. Das geht aber auch nur, wenn wir genug Content haben. Ja? Also es ist halt, haben wir selbst nicht genug Content, dann muss er ja woanders weitersuchen. Deswegen, das ist gar nicht so einfach. Ich werde dann immer wieder gefragt, was sage ich in so einem SEO-Seminar oder sowas, ja, wie kann ich das denn optimieren? Und dann sage ich, ja, natürlich ist das schwierig, weil im ersten Step, was für Daten habe ich denn? Die Bounce Rate? So, die ist so aussagekräftig wie, ja, könnt ihr euch selbst denken. Verweildauer, wie aussagekräftig ist die? Genauso. Aber die Kombination aus beidem könnte uns vielleicht ein bisschen helfen. Die Click-Through-Rate können wir uns in der Google Search Console angucken. Da sehen wir ungefähr, wie die ist. Daran können wir optimieren. Wie optimiert man daran? Wir gehen an die Metadaten ran. Heißt, wir können das Schaufenster verschönern, damit die Leute von den SERPs auf uns klicken. Und das sind Sachen, die können wir direkt kontrollieren. Also wir sehen, in kurzen Abständen ist diese Rate besser geworden oder ist sie nicht besser geworden. Und da können wir dran versuchen zu arbeiten. Und dann ist es oft der gesunde Menschenverstand. Ich habe vor kurzem meinen Podcast aufgenommen. Da ging es vor allem darum, mal mit Kunden zu sprechen. Und so User-Tests, sei es über irgendwelche Tools, dass man sich mal anguckt, wie bewegen sich denn die Leute auf der Seite, oder dass ich wirklich mal meine 10 besten Freunde nehme, die keine Ahnung von meiner Materie haben, und ich gebe denen eine Aufgabe und gucke, ob sie die Aufgabe auf der Webseite lösen können, ist schon ein kleiner Anfang, mal zu schauen, ist meine Seite denn ordentlich, selbst für die, ich nenne es nicht die Dümmsten der Dümmen, weil meine Freunde sind sicherlich nicht dumm, aber sie haben keine Ahnung von der Materie und wissen natürlich auch nicht, es muss so einfach wie möglich sein, dass sie das auch finden. Wir haben meiner Meinung nach, vielleicht ist auch ein Thema, über das wir mal sprechen können, ein anstehendes Großevent, nenne ich das mal, und zwar das Thema Barrierefreiheitsschutzgesetz. Da müssen wir für Verhinderte, Behinderte oder gehandicapte Menschen sowieso die Webseiten, das hätten wir schon immer machen sollen, aber jetzt müssen wir uns vielleicht auch mal gezielt darum kümmern, vereinfachen, verbessern, besser strukturieren und so weiter. Und das wird ja allen helfen. Und dementsprechend, also nicht nur diesen beeinträchtigten Menschen, sondern auch allen anderen, ein Thema, auf dem ich sehr, sehr gern auch als SEO drauf rumreite, weil ich einfach glaube, es wird genau darauf einzahlen. Es wird einfacher werden auf den Seiten, es wird klarer werden auf den Seiten und im Idealfall auch einfacher zu navigieren beziehungsweise das Ziel zu finden. Ja, ich glaube, das geht genau in die Richtung, oder?
Absolut. Das ist ein Thema, wo unsere Verena Tilk sehr gern drüber spricht, weil es Spannende ist, wie viele Leute von diesem Thema betroffen sind, weil es sind sehr viel mehr, als man so grundsätzlich, man glaubt so, hey, so grundsätzliche Behinderungen und so weiter. Und so, aber dazu gehören beispielsweise auch spezielle Situationen, wo jemand, eine Frau hat das Kind auf dem Arm und in der anderen Hand muss kurz was auf mein Handy nachschauen. Das sind alles so Sachen, wo es darum geht, wenn es so einfach wie möglich ist, kann auch in dieser Situation eine Webseite hilfreich sein. Das heißt, jeder von uns kann in dieses Thema reinfallen, wenn er gerade in einer Situation ist, wo mehrere, sagen wir mal, mehrere Umwelteinflüsse auf ihn einwirken, kann man in so einer Situation sein, wo es jetzt wichtig ist, dass die Seite sehr einfach und schnell verwendbar ist, und unglaublich wichtiges Thema. Und da ist das Spannende, was man halt sieht, die großen Unternehmen, je größer Unternehmen ist, desto größer ist dieses Thema. Je kleiner ein Unternehmen ist, desto kleiner ist dieses Thema. Aber es soll der Thema sein, was für jedes Unternehmen super relevant ist, weil es einfach die Nutzererfahrung so unvorstellbar viel besser macht. Also ich glaube, viele haben das Gefühl, das machen sie für eine gewisse Teilmenge der Bevölkerung. Nein, das macht man wirklich für jeden, weil jeder profitiert davon. Jeder einzelne User, egal ob der jetzt gut sieht oder schlecht sieht, unabhängig davon ist besserer Kontrast besser. Du findest Sachen schneller, auch wenn deine Augen, also ich habe jetzt 2 Dioptrien auf beiden Augen, ist jetzt nicht besonders schlimm, aber mehr Kontrast ist trotzdem hilfreich. Ich kann also Riesenthema.
Ich habe null Dioptrien und bin trotzdem froh, wenn eine Seite einfach zu navigieren ist. Also diese Situation, ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen. Wir können mal einen coolen Artikel, der aber auch bei uns auf der Seite ist, in die Shownotes nehmen. Da geht es um kurzfristige Verhinderung. Also du hast die Mutter mit dem Kind auf dem Arm angesprochen. Das ist die Sonne, die spiegelt auf deinem Handy. Das ist die Bahn, die einfährt und es wird gerade laut und du bist gerade was am Hören auf einer Webseite. Was auch immer. Das sind die unterschiedlichsten Themen, die, wie du sagst, ja auf jeden einzahlen. Das Thema Barrierefreiheit haben wir auch schon ein paar schöne Webinare zu gehabt. Ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich finde es eigentlich schade, dass es erst auf die Agenda kommt, weil jetzt irgendein Gesetz kommt, weil es ist einfach viel zu groß. Es zahlt auf die CRO ein, es zahlt auf UX ein, es zahlt auf dementsprechend auf SEO ein. Es zahlt aber auch auf SEA ein.
Es zahlt auf die Marke ein.
Es zahlt auf die Marke ein, ja, ist ein guter Punkt. Ich habe noch ganz viele Fragen. Das Thema Nutzersignale, das kann man ja auch so schön kontrovers diskutieren. Wir sind jetzt hier so ziemlich viel einer Meinung, das finde ich schon mal sehr gut. Nichtsdestotrotz, ich werde im Nachgang, wenn wir diesen Podcast online stellen, auch mal einen LinkedIn-Post dazu machen und bin mal gespannt, ob sich dann auch wieder ein paar Leute melden, die vielleicht andere Meinungen haben. Da können wir dann auch gerne diskutieren. Die Frage an dich, wenn jetzt das Thema Nutzerzentrierung oder Nutzerdaten immer wichtiger wird, beziehungsweise nachweislich jetzt sehr wichtig ist, ob es immer wichtiger wird, steht auf einem anderen Blatt Papier, sind dann die anderen Grundlagen obsolet?
Natürlich nicht. Wenn ich aber Inhalte, die nicht gut sind, WDF-IDF optimiere, dann ist das sinnlos. Also ich glaube, wir müssen es differenziert betrachten, eben wie es der Hans Kronenberg sehr schön beschrieben hat mit diesem Qualifying und dann das wahre Rennen. Das wahre Rennen sind dann, oder das finale Rennen sind dann die Nutzersignale. Die Grundlagen sind natürlich nicht obsolet, dass keine Ahnung, du die nötige Relevanz hast oder das Dokument die nötige Relevanz und die nötige Autorität, um hier zu ranken. Nicht obsolet, weiterhin sehr wichtig, essentiell, aber wir müssen weg von diesem Thema und das ist ein kontroverses Thema, aber wir müssen weg von diesem Mindset, wir bauen Texte, damit wir für Keywords ranken, sondern was wir ja machen, ist, wir bauen etwas Herausragendes, eine herausragenden Touchpoint für unsere Zielgruppe im Rahmen SEO, also mit diesen SEO-Grundlagen und nicht, wir bauen etwas Miserables, um mit Glück irgendwelche Sichtbarkeit zu bekommen. Weil es geht am Ende um positive Kontaktpunkte und nicht möglichst viele durchschnittliche oder schlechte Kontaktpunkte. Und ich glaube, das ist dieses Thema, was mich immer an dieser Art Frage, das war ja auch bei der Campix ein Thema, ein wenig triggert, ist, wenn jemand einen grandiosen Inhalt produziert und den dann mit WDF, IDF nachschärft, wunderbar. Wenn jemand einen crappy Text mit WDF versucht, irgendwie auf die erste Seite zu bringen, das ist tot. Aber das wollen große Unternehmen zum Beispiel auch nicht, weil für die geht's, die sehen es als Brand Touchpoint und da müssen wir weg. Aber um die Frage kurz zu beantworten, nein. Grundlagen, bei jedem Kunden braucht es die Grundlagen, aber die Grundlagen sind ein Rahmen, in dem man was Geniales baut. Ohne das Geniale sind die Grundlagen tatsächlich obsolet, weil die User es dann einfach schlecht finden.
Hm. Genau. Wir haben eben kurz über die Marke geredet, also das zum Beispiel Barrierefreiheit zahlt auf die Marke ein. Insgesamt spielt Marke eine große Rolle, das ist, glaube ich, jetzt kein Geheimnis mehr. Müssen sich jetzt SEOs um alles kümmern von Marke in Bezug auf die Marke, zum Beispiel nicht nur UX, auch PR, da zahlen ja ein paar mehr Kanäle drauf ein.
Ich würde sagen, dass SEOs können auf jeden Fall SEOs bleiben, aber SEOs müssen aus ihrem gemütlichen Kämmerchen kommen und wenn sie jetzt in-house sind bei einem großen Unternehmen, also da gibt es ja jetzt unterschiedliche Szenarien, wenn sie in-house sind bei einem großen Unternehmen, dann müssen sie mit diese Abteilungen definitiv abholen und sich von diesen Abteilungen das einfordern, was sie brauchen. Weil letzten Endes bei uns, also bei uns, mit uns meine SEOs, läuft alles zusammen. Ich denke mir immer, wie einfach es ist, für eine starke Marke SEO zu machen. Das heißt wirklich, du baust halt dann irgendwelche wertvollen Sachen, für diese digitale Marke auf und das Ganze rankt. Und ich glaube, wir SEOs müssen besser werden in Kommunikation. Da war ja dann zum Beispiel die Frage, hey, wie ist es dann bei kleinen Kunden? Bei kleinen Kunden ist es ganz schwierig. Also ich verstehe, dass SEOs nicht alles machen können, aber ich bin immer noch überzeugt, dass das beste Modell für einen SEO ist. Das Konzept ist uralt, macht trotzdem keiner T-shaped Marketer mit breites Marketingwissen und tiefe SEO-Expertise. Das muss der Ansatz sein. Und wo wir SEOs einfach viel besser werden müssen, wir müssen die Sprache von diesen anderen Abteilungen sprechen und weniger unsere... Wir SEOs, also auch, damit meine ich auch, wir lieben unsere Branche und das ist voll gut und das ist genauso, wie es sein sollte, aber wir müssen auch unser Thema anderen näher bringen und das heißt, die Sprache von jemandem in UX zu sprechen, die Sprache von jemandem in Brand oder jemandem in Product zu sprechen und den abzuholen auf seinem Level, damit wir ihn dazu bringen, dass er das macht, was dann zusätzlich nochmal auf SEO-Ziele einzahlt. Und ich glaube, da ist das größte Potenzial drin. Das heißt, nein, SEOs müssen nicht alles machen, aber sie müssen anderen Abteilungen, anderen Bereichen erklären, welche Synergien oder Zusammenhänge bestehen und wie man die bestmöglich nutzen kann in deren Sprache.
Hast du manchmal das Gefühl, dass auch der umgekehrte Weg vielleicht laufen muss? Also sprich, dass sich auch die anderen mehr mit SEO beschäftigen müssen? Ich könnte das jetzt zurückführen auf das Thema zum Beispiel Budgets. Ja, also wenn... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe sehr häufig das Gefühl, dass Budgets für Performance-Marketing deutlich höher ist als für SEO. Und
ja,
die Frage ist, warum ist das so? Weil eigentlich sagst du ja gerade, und ich bin da übrigens deiner Meinung, die Fäden laufen ganz häufig in der Suchmaschinenoptimierung zusammen. Ich gehöre sogar zu denen, ich weiß, dafür werde ich jetzt verurteilt, der sagt, ein Online-Marketing-Manager, also wenn wir so eine Hierarchiestufe haben zwischen von Online-Marketing-Jobs, dann hast du den Online-Marketing-Manager, der eigentlich oben stehen soll, alle anderen Disziplinen unten drunter, die ihm reporten. Ich würde den SEO auf die gleiche Stufe stellen wie den Online-Marketing-Manager, weil der nämlich auch, bei dem muss auch alles zusammenlaufen und er braucht eigentlich ähnliche Befugnisse. Ich gehe sogar noch weiter, weil ich das auch aus der Erfahrung relativ häufig gesehen habe. Unternehmen, die in der Geschäftsführung, also in den ganz entscheidenden Positionen, jemanden haben mit SEO-Kenntnissen, tiefen SEO-Kenntnissen sind häufig nachweislich im Internet viel erfolgreicher, als wenn das nicht so ist. Es gibt sicherlich genug Ausnahmen, die das auch widerlegen, aber wenn ich mir die großen Internetkonzerne angucke, da war häufig, auch die, die heute erfolgreich sind, wenn man so zurückschaut, die SEO-Expertise nicht in der Geschäftsführung hatten, hat es manchmal 2-3 Jahre gedauert, bis der Kanal sich erst entwickelt. Und die, wo das früh da war, war das natürlich sehr, sehr früh und da kam auch der Erfolg viel schneller. Da kenne ich genug Beispiele und ich weiß, dass alle Online-Marketing-Manager, die mir jetzt zuhören, sagen, der hat's ja nicht mehr alle. Jetzt will er nur seinen Bereich, den SEO-Bereich, nach oben reden. Leute, ich arbeite nicht mehr als SEO. Ich bin mittlerweile auch Geschäftsführer und für ein Unternehmen zuständig und würde trotzdem, wenn ich jetzt hier entscheiden müsste, wie ich Hierarchiestufen baue, würde ich immer den SEO als meinen Ansprechpartner Nummer 1, weil er muss die Struktur mit vorgeben, ansetzen. Wie siehst du das? Also auch in Bezug auf die Budgets.
Also wieso meiner Meinung nach das SEO in der Hierarchie weit oben sein sollte, ist, SEO dreht sich um Nachfrage. Und Nachfrage ist, glaube ich, das Wichtigste für ein Unternehmen. Also weniger Leute, also niemand in einem Unternehmen hat mehr Ahnung von Nachfrage. Und das, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, aber in der Praxis ist es in der Regel so, als der SEO. Der SEO schaut sich ja nur Nachfragedaten 7 Tage die Woche an. Und das Lustige ist ja, in diesem Kontext, häufig ist der SEO für 70% des Traffics verantwortlich und bekommt trotzdem nur ein Zehntel von SEA, vom Budget. Aber das passt extrem gut zum vorgehenden Punkt. SEOs sind meiner Meinung nach, man kann jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber tendenziell schlecht in Kommunikation. Also auf jeden Fall schlechter als andere Bereiche. Und wir kommunizieren, also wir lieben auch Abstraktion. Wir lieben die Abstraktion auf Traffic und Sichtbarkeitsindizes. Die, die mehr Budget kriegen, die sprechen über irgendwelche monetären Metriken oder über Brand. Wir sprechen über Traffic und Sichtbarkeitsindizes und die Entscheider, die die Budgets verteilen. Nobody cares. Nobody cares. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, und das kommt immer aufs Geschäftsmodell an, was monetäre Ziele sein können oder was dann die richtigen Metriken sind, weil es können User, Leads, Verkäufe, was auch immer sein. Und es schaffen das Ganze mehr, also hinsichtlich Geld und Brand zu ziehen, dann werden die Budgets auch ganz anders aussehen. Also das war ja bei der SMX, mein Vortrag ging ja nur um dieses Thema. Wenn CEOs wie McKinsey Consultants wären und ihr Ding so erklären würden an Vorstände, an Entscheider, dann würden sie wahrscheinlich die Budgets binnen kürzester Zeit vervielfachen. Aber das machen wir ja nicht. Wir sprechen in der Regel über Textanzahl, Backlinkanzahl, Title Tags, WDF, EDF. Wenn wir besser kommunizieren können, dann wird sich das mit den Budgets auch lösen. Und das ist meine freche Meinung zu diesem Thema, wieso SEO-Budgets so gering sein. Wie kann das sein? 70% vom Traffic kommt über Search und du kriegst ein Zehntel vom Budget. Außer die Leute verstehen nicht, was du machst und welchen Impact das aufs Unternehmen hat. Weil da kann man sich schon rausreden, ja, die oben verstehen Online-Marketing oder SEO nicht. Die verstehen das schon. Wir machen es, glaube ich, sehr schwierig nachzuvollziehen, was am Ende der Business-Impact ist.
Wobei ich da auch ganz häufig das Gefühl habe, dass manchmal auch Mitarbeiter oder SEO-Verantwortliche auch ein bisschen im Unklaren gelassen werden, welche Bereiche, welche Marge abwerfen, welchen Umsatz und so weiter. Also ich habe zumindest zu meiner Zeit, als ich noch als Berater unterwegs war, immer wenn ich diese Frage gestellt habe, was ist denn der Bereich, der das meiste Geld bei euch verdient oder im Shop die Kategorie oder was auch immer, dass sehr häufig diese Daten nicht bekannt waren oder sogar auf Nachfrage nicht rausgegeben wurden, was ich sehr schlimm finde eigentlich, weil dann muss man halt im Nebel arbeiten. Das ist dann ist eine wichtige Metrik, die man nicht berücksichtigen kann, vielleicht sogar die wichtigste. Aber das ist auch vielleicht ein erster Schritt, wo man natürlich auch ansetzen kann. Ja?
Wenn man diese Situation hat, dann ist es natürlich unmöglich, wenn ich die Daten nicht habe, um den Wert von irgendwas zu zeigen. Aber allein schon, wie die meisten, eine Keyword-Recherche ist ja nichts anderes als eine Potenzialanalyse für ein Unternehmen. Und da habe ich jetzt noch überhaupt keine Daten. Eine Keyword-Recherche kann trotzdem als Potenzialanalyse kommuniziert werden und dann auch so aufbereitet werden mit, hey, gesamter verfügbarer Suchmarkt, gesamter erreichbarer Suchmarkt. Und dann spreche ich schon wieder die Sprache der Entscheider und dann wird alles wieder einfacher, weil letzten Endes, wenn die bewerten, okay, wie groß ist unser Markt, die sprechen genau diese Sprache. Wenn ich diese Sprache übernehme, dann bin ich ja in ihrer Welt wieder. Aber natürlich, wenn ich die Daten dann später nicht kriege, ich kann auf nichts optimieren, wo ich die Daten nicht habe. Ist logisch.
Dann provokativ gefragt, müssen wir jetzt alle, also wir müssen uns erweitern, wir müssen, du hast von T-Shape geredet, auch das bin ich voll dahinter. Müssen wir jetzt alle Full Service werden? Also müssen wir alle jetzt Generalisten werden mit dieser einen Spezialisierung oder brauchen wir vielleicht noch mehr Spezialisierung?
Ich würde sagen, nein. Also wir müssen nicht alle Full Service werden, aber weil du jetzt sagst T-Shaped Marketer, wir müssen uns viel, viel mehr als digitale Unternehmensberater sehen und diese Sprache auch beherrschen, weil wir sind die im Unternehmen, die Nachfrage online am allerbesten verstanden haben. Das heißt, wer kann besser beraten, was, du kannst es sogar auf Produktentwicklung und so weiter runterbrechen. Und ich glaube, wenn wir unsere Leistungen, die gleichen Leistungen wie jetzt für den Kunden unternehmerisch, und sieht die Welt sowieso komplett anders aus. Also wir können uns weiterhin spezialisieren auf einen bestimmten Bereich. Das Problem ist halt, wenn du überspezialisierst, was dann passiert ist, du legst halt sehr viel Macht aus sehr viel ist außerhalb deiner Macht. Das heißt, sagen wir mal, ich spezialisiere mich als Beispiel nur auf technische SEO, dann besteht eine Grenze darin, was sie beeinflussen kann, was sie bewegen kann. Das heißt, Überspezialisierung ist dahingehend einfach schwierig, aber wir müssen nicht alle Full Service werden. Wir müssen einfach schauen, dass wir strategisch beraten und unseren Channel besser kommunizieren und dann die Ressourcen, die wir haben, besser nutzen. Die Ressourcen können sein, andere Abteilungen, andere Agenturen. Also als Beispiel, sagen wir mal, du bist eine kleine SEO-Agentur und du siehst ein riesiges Nutzererfahrungsproblem bei einem Kunden, dann wird eine Aufgabe, also und sagen wir mal, die haben keine UX-Abteilung, weil das, der Kunde nicht so groß ist, dann werde ich versuchen müssen, eine UX-Agentur mit ins Boot zu holen, die da mit denen einmal, genau was du gesagt hast, vielleicht eine Kundenbefragung macht, die vielleicht wirklich einen großen User-Test macht, das auswertet und so Change herbeiführen. Und ich glaube, so muss man es sehen. Also wo wir noch kleiner waren, haben wir ganz viel solche Sachen, wo wir einfach Partner mit ins Boot geholt haben für Aspekte, die der Kunde nicht hatte und es so gelöst. Jetzt, wo wir größer sind und mit sehr großen Konzernen arbeiten, haben die sowieso Abteilungen und es geht eigentlich nur darum, diese Abteilungen mit abzuholen, sei es UX, sei es PR und so weiter. Es kommt einfach darauf an, in was für einer Situation du bist und in welcher Unternehmensgröße du operierst.
Ja. Okay, dann noch eine letzte Frage an dich. Was ändert sich strategisch für SEOs? Vielleicht in kurzer Form einfach mal ganz prägnant.
Komm aus deinem Kämmerchen und kommuniziere mit allen, die Einfluss auf deinen Channel haben, ist meine Nummer eins. Dann sieh SEO als Teil vom Ganzen mit allen damit verbundenen Synergien. Priorisiere Engagement. Das haben die SEOs noch nie gemacht, aber priorisiere Engagement. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, oh, wie viele Likes kriegt dieser Post und so weiter, sondern priorisiere einfach mal, dass die Aufgabe von Content nicht ist, zu ranken, sondern die Aufgabe von Content ist es, die Zielgruppe glücklich und zufrieden zu machen. Und zu guter Letzt, baue, wenn du in-house oder du hast Kunden, baue mit diesem Kunden, also ein Content-Marketing-Ökosystem. Also ich glaube, es ist ganz wichtig für SEOs, nicht nur das Website-Thema zu haben, sondern das Ganze so zu sehen, okay, es gibt die Customer Journey auf der Webseite, es gibt die Customer Journey abseits der Webseite, weil dann mache ich SEO, habe alle Benefits von SEO, aber differenziere parallel trotzdem auch die Traffic Sources, wenn ich so denke. Und ich bin auf einmal in einem ganz anderen Frame, weil wenn an den Kunden kommuniziert ist, wir bauen zusammen ein Ökosystem für unsere digitale Marke, dann ist SEO schon viel größer als Optimierung, Optimierung, Optimierung. Das sind die vier Punkte, die ich für absolut key halte. Genau.
Cool. Danke für die Zusammenfassung oder nochmal die prägnanten Punkte, worauf wir vielleicht final wirklich auch achten sollten. Danke für das Gespräch, sehr cool. Thema Nutzersignale ist wichtig, bleibt wichtig, wird vielleicht noch wichtiger. Dementsprechend war das vielleicht auch wichtig, dass wir nochmal so explizit darüber reden. Alexander, vielen Dank an dich.
Definitiv. Vielen Dank für die Einladung, Mario. Vielen, vielen Dank.
Und zum Abschluss der heutigen Folge mit Alexander habe ich noch einen kleinen Hinweis. Und zwar, wir stehen jetzt nach der Sommerpause. Also wir haben ja jetzt, wenn der Podcast online geht, Ende Juli, Anfang August. Ich weiß es noch nicht ganz genau, aber wenn ihr das jetzt hört, wir planen einen massiven Clubtreffen-Marathon in der zweiten Hälfte des Jahres. Wir werden auch wieder in die Schweiz kommen. Also in Zürich haben wir am 25.11. einen Termin. Ich habe euch auch versprochen, dass wir erstmal nach Österreich kommen. Aber das schaffen wir dieses Jahr nicht mehr. Aber Januar, Februar steht der Termin. Also wir werden das erste Mal nach Wien kommen und dann gucken wir mal, wie das da angenommen wird, ob das auch in Österreich angenommen wird. Das zweite Halbjahr ist natürlich weiterhin in Deutschland auch sehr präsent. Ich glaube, wir haben noch 25 Treffen oder sowas oder 20, 25 Treffen. Schaut mal drauf auf omt.de/clubtreffen. Wir kommen in sehr viele Städte, nicht in alle, aber in sehr viele. Schaut mal rein. Ein paar Termine fehlen sogar noch. Die kommen auch noch. Ich hoffe, ihr seid dabei und nutzt das zum Netzwerken, zum Weiterbilden und vielleicht auch mal einfach uns vom OMT auch ein bisschen besser persönlich kennenzulernen. In diesem Sinne, der Link ist auch in den Shownotes. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.